Wie wir es gerade gesungen haben, hoffen wir, dass Gottes Wort auch wirklich heute Morgen so reden darf, als dieses warme, dieses helle Licht mitten hinein in unser Leben, oft auch in dunkle Stellen hinein. Und es ist gut, dass Gottes Wort solche Kraft hat. Ja, nach über 5 Monaten, wo wir uns über die Bergpredigt Gedanken gemacht haben, kommen wir nun heute zu den letzten Versen, zum Abschluss dieser großen Rede von Jesus. Und diese finalen Worte von ihm, die haben es nochmal so richtig in sich. Jesus stellt seine Zuhörer vor eine Entscheidung. Und zwar mit der Frage, was sie denn nun mit dem Gehörten anfangen wollen. Was macht ihr nun damit? Jetzt habt ihr so viel darüber gehört. Und was ist jetzt eure Reaktion? Hören wir also auf diese ernsten Worte von Jesus in Matthäus 7, ganz am Ende, ab Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Die abschließenden Verse hier von Jesus sind vom Inhalt, vom Aufbau her sehr leicht zu verstehen, aber sie sind umso schwerer in der Anwendung. Ich habe sie überschrieben mit der Frage, ist dein Haus auf Fels oder auf Sand gebaut? Man könnte auch sagen, auf das Tun kommt alles an. Auf das Tun kommt alles an. Denn im Prinzip führt Jesus die Gedanken der vorhergegangenen Verse einfach weiter, bei denen es um die Frage ging, ihr erinnert euch an letzte Woche, warum nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Daniel hatte uns das letzte Woche deutlich gemacht, was es bedeutet, wenn Jesus unser Herr und Meister ist, wenn er tatsächlich Autorität hat in unserem Leben, wenn er das Sagen hat. Die Folge ist nämlich, dass wir nicht mehr uns selber gehören, sondern dass wir ihm gehören und dass wir dann verpflichtet sind, auch all das zu tun, was er uns in seinem Wort sagt. Ihn Herr zu nennen und nicht zu gehorchen, so schreibt ein Bibelausleger an dieser Stelle, ist ein absurder Widerspruch. Es reicht nicht, wenn wir seine Herrschaft nur äußerlich bekennen. Echte Liebe und echter Glaube beinhalten Gehorsam. Wir lieben ihn nicht wirklich und wir glauben ihm nicht wirklich, wenn wir nicht tun, was er uns sagt. Und dann folgt ein Zitat, das es nochmal gut auf den Punkt bringt. Ihr nennt mich Weg und geht mich nicht. Ihr nennt mich Leben und lebt mich nicht. Ihr nennt mich Meister und gehorcht mir nicht. Ihr nennt mich Brot und esst mich nicht. Ihr nennt mich Wahrheit und glaubt mir nicht. Ihr nennt mich Herr und dient mir nicht. Ein sehr aufrüttelndes Zitat, wie ich finde, diese 6 Beispiele, Weg, Leben, Meister, Brot, Wahrheit, Herr. Alles Punkte, die wir gut kennen, aber doch in der Praxis vielleicht so wenig davon Gebrauch machen. Und genau dieses mangelnde Tun, das ist auch der Hauptgedanke in den abschließenden Versen von Jesus hier in der Bergpredigt. Und er veranschaulicht dieses Anliegen nochmal an dem Bild eines Bauherren, beziehungsweise genauer gesagt an dem Bild von zwei Bauherren. Auf der einen Seite ist ein kluger Mann, auf der anderen Seite ist ein törichter und dummer Mann. Beide werden nebeneinander gestellt und die verschiedenen Reaktionen seiner Zuhörer am Bild dieser Bauherren nochmal deutlich zu machen. Im ersten Fall wird uns ein kluger Bauherr gezeigt, der sein Haus auf den Felsen baut. Was damit gemeint ist, erschließt sich leichter, wenn wir in der Parallelstelle bei Lukas nachschauen, wo es auch um diese Verse geht oder um diese Gedanken von Jesus hier. Lukas 6, ab Vers 47 und 48. Und wir können in Vers 46 nur mal mitlesen, dann sehen wir nämlich, wie eng das zusammenhängt. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern. Warum? Weil es auf den Felsen gegründet war. Also auf Fels gebaut sein heißt oder steht hier für tief graben, haben wir gerade gelesen. Und zwar so tief graben, bis man eben auf steinharten Untergrund stößt, wo man sein Haus getrost draufbauen kann. Und warum ist das so wichtig? Weil irgendwann, sagt Jesus, kommt die Flut. Es kommt der Platzregen. Es kommt das Hochwasser. Es kommen die stürmischen Winde und dann ist das Haus mächtiger Bedrohung ausgesetzt. Und einem Haus, das auf einem Fels steht, können diese Naturgewalten nichts anhaben. Mauern, die auf einem Felsen stehen, sie werden nicht unterspült. Auch der Wind vermag das Haus höchstens ein bisschen zu schütteln, aber nicht einzustürzen. Das Haus auf dem Felsen, es steht sicher, mitten im Sturm. Nichts und niemand kann ihm etwas anhaben. So wie Jesus es sagt, es fiel nicht, denn es war auf dem Fels gegründet. In diesem Zusammenhang dürfen wir vermutlich auch den Bogen spannen zur symbolischen Bedeutung des Felsen. Denn wenn man über den Begriff Fels nachdenkt, fällt der Blick unweigerlich auf unseren Herrn Jesus. Wir wissen aus anderen Stellen, 1. Korinther 10 oder Matthäus 16, dass der Herr Jesus genau dieser Fels selber ist, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Und wo gibt es denn eine bessere und sicherere Grundlage als Christus, den Sohn Gottes zu haben? Ihn kann niemand zerstören. Wenn wir auf ihn bauen, dann haben wir ein sicheres Fundament. So sagt doch mal Jesaja, Kapitel 26, verlasst euch auf den Herrn alle Zeit. Warum? Denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Das heißt konkret, wer auf den Felsen Jesus Christus baut, der zeichnet sich dadurch aus, dass er Jesu Worte nicht nur hört, sondern dass er sie ernst nimmt und auch tut. Es ist ein Mensch, der verstanden hat, dass das Leben nicht nur aus Sonnentagen besteht. Ein kluger Baumeister, er weiß, dass es Zeiten geben wird, die sich mehr nach Sturm und Flut anfühlen, als nach Urlaub und Entspannung. Es ist jemand, der damit rechnet, dass die Zukunft ein paar ganz hässliche Überraschungen bereithält, auf die man sich besser vorbereitet. Denn Prüfungen und Erprobungen, sie werden kommen, garantiert. Wie das Haus wird auch der Glaube oft von allen Seiten bedroht. Regen von oben kann kommen, vielleicht ein Bild auf die Prüfungen, die Gott zulässt in unserem Leben. Es kann Wind von der Seite kommen, Sturm, womöglich ein Hinweis auf die Prüfungen und Anfechtungen, die wir oft mit anderen Menschen haben. Und es kann Hochwasser von unten kommen. Vielleicht ein Hinweis auf die Aktivitäten des Teufels, wie er uns zu Fall bringen möchte. Also wie und woher auch immer die Prüfungen und Bedrohungen kommen, von oben, von der Seite oder von unten, unser Lebenshaus, es bleibt nur dann bestehen, wenn es ein solides Fundament hat. Unser Leben muss deshalb gegründet sein auf dem Felsen des Wortes Gottes. Wer sein Lebenshaus darauf baut, auf dieses Wort, in dem er es hört und auch tut, der ist wirklich sicher. Denn was ist dieses Haus? Es steht für dein Leben, für dein Glück, für deine Sicherheit. Es steht für deine Familie, für deine Zukunft, für deine Hoffnung, für deinen Glauben, für deine Jüngerschaft und so weiter. All das kann nicht umgestürzt werden, wenn es ein sicheres Fundament in deinem Leben gibt. Ob unser Lebenshaus also sicher oder einsturzgefährdet ist, hängt davon ab, ob wir auf Jesus und seine Worte bauen oder ob wir lieber auf uns selber vertrauen. In der Parallelstelle in Lukas 6 haben wir vorhin gelesen, dass es darum geht, tief zu graben, tief hinunter, bis man auf Felsen stößt. Auf uns übertragen heißt es, ich muss ebenfalls tief graben, hier im Wort Gottes, in der Bibel, um Gottes Gedanken wirklich zu erforschen, zu verstehen und dann auch anzuwenden. Das darf ich auf keinen Fall vernachlässigen. Darum geht es Jesus auch hier in unserem Bibeltext heute. Ich muss das Gehörte, das Gelesene unbedingt zur Anwendung bringen. Muss es in meinem Alltag leben und verwirklichen. Darauf legt Jesus hier in Vers 24 ja ganz enorm Wert. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, der und nur der gleicht einem klugen Baumeister. Wichtig, hier steht auch jeder nun. Auch in Vers 26 heißt es nochmal, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie nicht tut. Das heißt, jeder von uns wird nach dem Hören der Worte Gottes aus der Bergpredigt vor eine Entscheidung gestellt. Jeder. Ich kann entweder die Worte Jesu hören und tun, oder ich kann sie nur hören und nichts weiter tun. Gerade für Menschen in frommen Kreisen ist es wichtig, an dieser Stelle auch hier genau hinzuschauen. Hier steht nicht, jeder, der meine Worte hört und davon beeindruckt ist, sagt, wow, das ist genau die Lehre, die wir brauchen. Es heißt nicht, jeder, der meine Worte hört und sie großartig findet, sie sogar auswendig lernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass es mir oft reicht, die Bibel zu kennen, über vieles Bescheid zu wissen. Aber ich muss mich oft mega überwinden, all dieses Bibelwissen auch wirklich anzuwenden, umzusetzen. Es gibt in mir eine Stimme, die mir immer wieder einreden will, dass es genug ist, einen Text zu lesen, darüber nachzudenken, ihn vielleicht sogar zu studieren, vielleicht sogar eine Predigt darüber zu halten. Genug, solange ich nur nicht anfange, das zu tun, was darin steht, was Jesus sagt. Obwohl genau das eigentlich der springende Punkt ist von Jesus. Nur der wird als klug bezeichnet, der seine Worte hört und tut. In der Vorbereitung ging mir der bedrückende Gedanke durch den Kopf. Es muss für Jesus eigentlich erschreckend sein, wie viel nicht angewendetes Bibelwissen in der Hölle zu finden sein wird. Wie viel Wundertäter und Herr-Herr-Sager niemals in seiner Herrlichkeit ankommen, wie wir es letztes Mal gehört haben. Wie viel Bibeltreue und Theologieinteressierte niemals eine persönliche Beziehung zu Jesus hatten. Ich habe euch nie gekannt. weicht von mir, ihr Gesetzlosen. So lesen wir in Vers 23. Dieser Vers aus der letzten Predigt, letzten Sonntag, ist ein erschütternder Vers. Und mein Fleisch, also mein alter Mensch, würde am liebsten ausradieren, überlesen. Aber er steht so da. Und er stellt mich vor die Frage, was an meinem Christsein ist wirklich echt? Was ist Heuchelei? Wo setze ich Jesu Worte wirklich in die Tat um? Und wo genügt mir das einfache Hören seiner Worte, vielleicht auf intellektueller Ebene? Lass es mich so deutlich sagen, der Teufel, er hat kein Problem damit, dass wir geistliches Wissen anhäufen und sammeln. Er hat auch kein Problem damit, mit einer frommen, konservativen Gemeindekultur, die wir praktizieren und pflegen. Wir können Bibelkommentare lesen, Konferenzen besuchen, fantastisch erbauliche Lieder singen, gute Gemeindeabende veranstalten, wir können uns einen Fisch aufs Auto kleben und vieles mehr. Und alles ist möglich, ohne dass wir im Herzen die Entscheidung getroffen haben, das zu tun, was Jesus sagt. In Jakobus 1, Vers 22 lesen wir, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. So lautet Gottes Urteil an dieser Stelle. Selbstbetrug. Das ist, was ein Mensch begeht, der zuhört, aber nicht anwendet. Der versteht, aber nicht praktiziert. Gottes Wort aber will und muss in unserem Leben zur Anwendung kommen. Und deshalb ist eigentlich bei jedem Gottesdienstbesuch, bei jedem Bibellesen, bei jedem Vortrag anhören, immer und überall, wenn wir Gottes Worte hören, in uns aufnehmen, so wichtig diese Frage, dass wir sie uns stellen, wie kann ich das nun in die Tat umsetzen? Wie will ich es nachher, morgen anpacken? Für welche Ebene meines Lebens hat es jetzt Relevanz, was ich gerade höre? Wo muss ich denn in meinem Leben etwas ändern? Vielleicht eine falsche Richtung korrigieren? Andere Weichenstellung? Wo muss ich Dinge, die Gott nicht gefallen, loslassen? Mit neuem füllen? Wo muss ich heraustreten, auch aus versteckten Sünden, die vielleicht gar niemand weiß? Wo sollte ich ans Licht kommen? Wo muss ich auch Schuld vor Menschen bekennen? Wo muss ich Beziehungen ins Reine bringen? Was kann ich tun, dass ich meine Zeiteinteilung noch mehr auf das Wesentliche fokussiere? Oder wie kann ich meinen Umgang mit Geld, überhaupt mit dem Materiellen, noch mehr auf die Ewigkeit ausrichten? Schätze im Himmel sammeln. Wie mache ich das, Tag für Tag? Oder bezogen auf die vielen Fragen und Beziehungen, in denen wir drinstecken, wo kann mein Umgang mit meinen Arbeitskollegen, meiner Familie, meinen Freunden, meiner Clique und so weiter immer mehr von Christus her geprägt sein? Dieser Umgang, dieses Miteinander, alles Fragen, über die es sich lohnt nachzudenken. Nicht nur jetzt, 20 Sekunden, sondern regelmäßig, in der Stille, im persönlichen Innehalten, im Nachdenken, auch im Gespräch mit Gott zusammen. Wenn es aus Jesu Sicht so unbedingt auf das Tun ankommt, dann darf es uns nicht gleichgültig sein, wie wir seine Worte und Wertvorstellungen in unser Leben transportieren und übertragen. Ansonsten leben wir, wie Jakobus es formuliert, im Selbstbetrug. Wir legen uns selber rein. Wir veräppeln uns. Wir sind unser eigener Feind, sagt er. Genau das vergleicht Jesus nämlich mit einem törichten, dummen Baumeister, der sein Leben auf Sand baut. Davon lesen wir in den Versen 26. Jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Blattsegen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Auch dieser Mann hat ein Haus gebaut. Auch er hat es gut gemeint. Er hatte Vorstellungen über ein richtiges Leben und auch darüber, wie er Gott mit seinen eigenen Werken gefallen kann. Und für eine Zeit lang ging sein Plan auf. Sein Haus hatte Bestand. Sein Leben lief rein äußerlich. Lief genauso gut zunächst wie beim klugen Baumeister. Aber irgendwann kamen auch dort die Stürme des Lebens, die Prüfungen, die Erprobungen von oben, von der Seite und von unten. Und dann fiel alles zusammen wie ein Kartenhaus. Nichts mehr war übrig. Was war sein Problem? Der törichte, der dumme Mann, er entscheidet sich ja nicht bewusst für den Sand und sagt, logisch, ich will mein Haus auf Sand bauen. Nein, er sieht einfach nicht die Notwendigkeit dafür, sein Haus auf ein stabiles Fundament zu bauen. Keine Ahnung, was der törichte Mensch sich wirklich dabei denkt, aber eines ist sicher, seine Einstellung ist deshalb so unklug, weil er die Zukunft nicht im Blick hat. Er denkt nicht an morgen und übermorgen. Und es kommt für jeden Menschen der Moment, wo sich das Leben an der Frage entscheidet, ob ich ein Fundament habe, das stabil genug ist, dem Sturm zu trotzen. Und wehe, wenn nicht. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Andere übersetzen, sein Fall war groß. Kein Stein blieb auf dem anderen. Alles war zerstört. Fehlinvestition. Was bleibt nun diesem törichten, dummen Baumeister übrig? Nichts. Null. Seine Gedanken, seine Vernunftschlüsse, seine Traditionen, seine Errungenschaften, all das, was er aufgebaut hatte, erweist sich nun als wertlos, als nicht tragfähig für ein wahres Leben. Er hat sich allein auf Menschen, auf menschliche Weisheit gestützt, nicht aber auf das Wort Gottes. Er hörte zwar davon, haben wir gelesen, aber er war nicht gehorsam. Vielleicht ging er auch regelmäßig zur Synagoge, hat von Gott gehört. Auch wir gehen heute in Gottesdienste, wo wir viel von Gott und seinem Wort hören. Doch was passiert nach diesen 1,5 Stunden, wo wir hier waren? Wie schnell ist das Gehörte wieder vergessen? Beim Mittagstisch, beim Kaffeetrinken, nächste Woche sowieso. Und es ist auch viel bequemer und leichter, einfach so weiterzuleben, wie wir es gewohnt sind, wie es uns angenehm ist. Aber eben mit der Folge, dass wir dadurch unser Leben auf Sand bauen und es im Sturm einfach davon schwimmt. Solch ein Haus wird keinen Bestand haben. Das ist das Urteil Gottes über jeden, der dem Wort Gottes nicht von Herzen gehorsam sein will. Wenn ein solcher Mensch nicht rechtzeitig immer wieder umkehrt von seinem Weg, sein Haus bewusst auf den Felsen baut, der Christus ist, dann wird er einer bleiben, zu dem Jesus einmal sagen wird, ich habe dich nie gekannt, weiche von mir. Bis heute gibt es diese beiden Arten von Zuhörern, die Jesus uns hier in diesem Gleichnis beschreibt. Unser Herr spricht eben auch hier in diesen letzten Worten der Bergpredigt, wie schon so oft in seiner Rede, sehr kontrastreich, sehr kompromisslos. Für ihn gibt es nur ein Entweder-Oder an dieser Stelle. Entweder Man hat auf den Felsen gebaut oder auf Sand. Beides mit den entsprechenden Konsequenzen. Welche Wirkung nun Jesus mit seiner Bergpredigt bei den Zuhörern hatte, wird uns in den letzten beiden Versen nochmal kurz beschrieben, Vers 7 und 8. Es heißt dort, die Volksmenge aber erstaunte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Ja, danke. Vers 28 und 29 natürlich, in Kapitel 7 habe ich gemeint. Danke. Die Volksmenge erstaunte über seine Lehre, heißt es dort, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Für erstaunt könnte man auch sagen, die Volksmenge entsetzte sich. Sie war überwältigt von Jesu Worten, um nicht zu sagen, sie war außer sich. Die Stimmung schwankte vermutlich zwischen Entsetzen und Bewunderung, zwischen tiefer Ergriffenheit und einem nicht fassen können, was Jesus hier gerade in Worte gefasst hatte. Und so unterschiedlich, wie die Reaktionen damals ausfielen, können sie auch in unseren Reihen heute sein. Nachdem wir nun in insgesamt 21 Predigten so viel über die Bergpredigt gehört haben und sehen konnten, welche Kennzeichen uns als Jünger seines Himmelreichs prägen sollen, wie wir als Jesu Nachfolger in der Praxis leben sollen, worauf es zu achten gilt in den verschiedenen Beziehungsebenen, stellt er nun uns diese Frage. Wie ist deine Reaktion auf meine Worte? Welchen Eindruck hinterlässt die Bergpredigt in deinem Leben? Am Ende dieser Bergpredigt stellt Jesus uns genau vor diese Entscheidung. Er fragt, was machen wir mit dem Gehörten? So vielem Gehörten. Er sagt im Prinzip, entweder könnt ihr meine Worte ernst nehmen, euer Leben entsprechend dieser Worte umkrempeln und in die Anwendung gehen, oder aber ihr könnt so tun, als wäre nichts gewesen. Lebt euren Lebensstil einfach weiter wie bisher. Nur über eine Sache müsst ihr euch im Klaren sein, so macht Jesus hier deutlich. Es hat Folgen, was wir mit dem Gehörten anstellen. Folgen für unser ganzes Leben. Denn der einzige Unterschied zwischen dem klugen und dem törichten Mann ist die Beschaffenheit des Bodens, des Fundaments. Entweder besteht es aus Sand oder aus Felsgestein. Entweder ist das Lebenshaus auf Sand oder auf Felsen gebaut. Und ob man auf das eine oder das andere baut, hängt einzig und allein davon ab, ob man Jesu Worte tatsächlich in die Praxis umsetzt oder nicht. Tun oder nicht tun, das ist hier die Frage. Alles kommt auf das Tun an. Amen. Wir beten noch zusammen. Vielen Dank, Herr Jesus, für deine ausführliche Bergpredigt, die wir in unserem Bibel finden dürfen, wo du uns lehrst, wie deine Jünger im Himmelreich leben sollen, wie man dir nachfolgt im Alltag, wie man mit anderen Menschen leben soll, wie wir auf all die vielen Fragen des Lebens Antworten finden können bei dir. Danke, dass du uns das mitgegeben hast, dass du uns das aufschreiben hast lassen. Ja, und nun forderst du von uns eine Entscheidung. Hilf, Herr Jesus, dass wir all das Gehörte, das Gelesene, das Studierte, dass es Folgen hat in unserem Leben, dass es Auswirkungen zeigen darf, in dem, wie wir morgen leben und übermorgen. Hilf uns, in die Anwendung hineinzugehen, in deiner Kraft, mit deiner Hilfe. Du hast versprochen, bei uns zu sein und du willst gerne genau diesen Veränderungsprozess in uns immer weiter fördern, den du mit einem Nachfolger vorhast. Hilf uns, dass wir uns da hineinstellen lassen, immer wieder neu, dass wir bereit sind, Herr Jesus, auf deine Worte einzugehen und dass wir gerne zu Tätern deines Wortes werden. Gib du uns Kraft dazu. Hab Dank, Herr Jesus, dass du so treu bist, ja, und dass du der bist, der uns jeden Tag an die Hand nimmt und dass wir mit dir einen so treuen Herrn haben. Amen.